Deutschlandfunk.
Marktplatz.
Am Mikrofon Philipp Banse, ganz herzlich willkommen. Wir haben unsere Programmstruktur ja etwas umgestellt, um auch schneller auf aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise zu reagieren und auch um weniger Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen in den Studios bereithalten zu müssen. Aber jetzt ist es wie gewohnt Zeit für Ihre Fragen, denn die politischen Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus haben vor allem auch unter anderem viele Selbstständige, Solo-Selbstständige und Kleinunternehmerinnen in die Krise gestürzt. Aufträge wurden storniert, Lesungen wurden gestrichen, Auftritte einfach abgesagt. Kein Umsatz für Monate, keine Einnahmen, während viele Kosten wie Miete und Kredite weiterlaufen. Die Bundesregierung und die Bundesländer haben deshalb Milliarden versprochen als Kredite, aber auch als Zuschüsse. Dieses Geld muss also nicht zurückgezahlt werden. Zum Teil wurden diese Zuschüsse auch schon ausgezahlt, sind bei einigen auch schon angekommen. Seit vergangener Woche kann man sich diese Zuschüsse nämlich besorgen bzw. sie beantragen. Einige Bundesländer haben auch schon Geld überwiesen, andere sagen, sie seien dabei. Wie kommt man an diese Zuschüsse? Wie kommt man an Kredite, wenn man die denn braucht? Wie lassen sich Kosten senken? Welche anderen Möglichkeiten gibt es für Selbstständige und Kleinunternehmer, Kleinunternehmerinnen, durch diese Krise zu kommen? Das ist das Thema hier bis 11:30. Natürlich braucht diese Sendung Experten. In diesem Fall sind es tatsächlich nur Experten, keine Frauen. Hermann Josef Tenhagen ist zum einen zugeschaltet, wie sich das gehört in diesen Zeiten. Normalerweise wären die Gäste natürlich hier möglichst alle im Studio, aber die Zeiten sind, wie sie sind. Deswegen die Gäste alle zugeschaltet. Hermann Josef Tenhagen ist Chefredakteur von Finanztipp. Außerdem dabei ist Gunther Hake von der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Dort betreut er das, würde ich mal so nennen, Corona-Sorgentelefon von Selbstständigen für Selbstständige. Und Andreas Lutz, er ist Vorsitzender des Verbands der Gründer und der Selbstständigen Deutschland e.V., VGSD. Und er ist auch Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände. Er vertritt also die Interessen von Solo-Selbstständigen und von Firmen bis zu 10 Mitarbeitern. Erstmal ein Hallo in die Runde, kann mich jeder hören?
Ja, wunderbar.
Ich höre dich. Ja, danke. Gut. Okay, wunderbar. Gut. Das scheint zumindest schon mal zu klappen. Zunächst vielleicht mal die Frage an Herrn Hake. Ich habe das auch am Anfang aufgezählt. Kleinunternehmer, Kleinunternehmerin, Solo-Selbstständige. Das klingt nach einer recht homogenen Gruppe, ist es aber offensichtlich nicht. Von wem reden wir hier?
Wir reden hier von absolut prekären Solo-Selbstständigen. Nehmen wir mal zum Beispiel Fahrradkuriere und bis hin zu, na, sagen wir mal, sehr gut verdienenden IT-Kräften. Also der Status an sich sagt überhaupt nichts über die Erwerbslage aus. Selbstständigkeit ist erstmal nur eine Unterscheidung zu abhängiger Beschäftigung, aber da ist eine riesen Bandbreite drin. Und deswegen, glaube ich, macht es Sinn, unten und oben unterschiedlich zu diskutieren.
Bei Ihnen melden sich ja am Telefon derzeit, nehme ich an, sehr, sehr viele Solo-Selbstständige, Männer wie Frauen. Was sind deren Sorgen?
Die akuten Sorgen sind natürlich Vertragskündigungen und wie komme ich jetzt an Geld ran? Also gerade im unteren Bereich ist natürlich die Liquidität gleich null, wenn Aufträge gecancelt werden, wenn Auftraggeber nicht zahlen. Und da haben wir einerseits den Mechanismus zu sagen, kriegen wir das Geld von zumindest vorher abgeschlossenen Aufträgen noch? Da müssen wir gegebenenfalls auch mit Rechtsschutz agieren. Machen wir natürlich auch. Und die andere Frage ist tatsächlich, wie kommen wir an die ganzen Programme ran und ist für mich die Grundsicherung, also ALG 2, zugänglich, also die ganze Palette.
Darüber reden wir ja noch. Andreas Lutz, Sie vertreten, ich habe es gesagt, auch die Interessen von Solo-Selbstständigen, allerdings eher Startups, Unternehmer, Unternehmerinnen. Wo drückt Ihrer Klientel der Schuh?
Ja, bei denen sind natürlich auch viele Auftragsausfälle zu beklagen. Von daher ist auch die Soforthilfe ein wichtiges Thema. Da haben sich ja die Bedingungen für die Soforthilfe auch in den letzten Tagen noch etwas geändert, Gott sei Dank. Das Thema Grundsicherung ist auch für manche ein Thema, aber auch ganz praktische Themen. Wie verhandle ich mit meinem Vermieter, wenn ich den Laden, Büropraxis gar nicht nutzen kann?
Und was sagen Sie? Stichwort Miete?
Ja, der Gewerbevermieter hat ja grundsätzlich auch ein Interesse, dass der Selbstständige diese Krise überlebt. Von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, mit dem über die Höhe der Miete und vielleicht ein Aussetzen der Miete zu verhandeln. Da sind auch viele Vermieter ganz fair. Nicht zuletzt sind ja viele auch selbst wiederum selbstständig und betroffen.
Da reden wir dann gleich noch ausführlich drüber. Ich wollte jetzt noch Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de fragen, einem gemeinnützigen Verbraucherinformationsportal. Auch bei Ihnen schlagen ja sehr viele Fragen von selbstständigen Männern und Frauen, Firmen, Unternehmerinnen auf. Was sind darüber hinaus, über das, was wir jetzt schon gehört haben, die Sorgen?
Na, die Sorgen sind die, wenn man seinen Haushalt anguckt, also man hat Ratenkredite, die nehmen hohe Summen weg und die Miete nimmt hohe Summen weg. Und wie kriegt man das in den Griff? Und tatsächlich, wie kommt man an diese Soforthilfen dran? Wie lange dauert das? Da gab es dann diese Berichte darüber, dass Server zusammengebrochen sind. Hat das überhaupt Sinn? Und dann gibt es auch die ersten Nachfragen. Was ist denn eigentlich, muss ich dann, wenn ich da so eine Soforthilfe bekomme, muss ich die anschließend versteuern? Und wie wird das eigentlich gehandhabt? Antwort, man muss die versteuern, in der Tat. Aber eigentlich ist das jetzt kein lässliches Problem, finde ich. Weil wenn man ein richtiges finanzielles Problem hat, wird man am Ende des Jahres ja praktisch keine Einnahmen haben und nichts zu versteuern als Einkommen, muss man also nichts versteuern. Wenn man im zweiten Halbjahr richtig gute Geschäfte machen sollte, dann sollten einen die Steuern für die zusätzlichen Einnahmen, die man da gehabt hat, durch die Soforthilfe auch nicht umbringen.
Schauen wir doch mal, das war natürlich auch immer die wichtige Frage jetzt, was für Hilfen gibt es? Es gibt eine ganze Menge von Bund, von Ländern, die zum Teil etwas unterschiedlich ausgestaltet sind. Es gibt leichtere Zugangsmöglichkeiten zur Grundsicherung, zu Hartz IV. Fangen wir mal mit den Darlehen an. Gunter Hake von
Verdi. Mit dem Problem, ja.
Ja, mit dem Problem, genau. Also Darlehen heißt offensichtlich Darlehen, man bekommt unter Umständen Geld, muss es dann aber auch ziemlich sicher zurückzahlen. Herr Hake von Verdi, wie attraktiv sind Darlehen, die ja in unbegrenzter Höhe vom Bund gewährt werden sollen, für Selbstständige, Solo-Selbstständige?
Also die Darlehen werden ja überwiegend über die KfW rausgereicht, das heißt über das Hausbankenprinzip. Und grob gesagt, ich kenne noch niemanden, der da schnell ein Darlehen gekriegt hat.
Also ganz kurz, die KfW ist die Kreditanstalt für Wiederaufbau,
eine staatliche Bank. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau,
die genau. Die reicht die Kredite an die Hausbank weiter, wo ich als Selbstständiger, Solo-Selbstständiger hingehen muss und sagen muss, ich hätte gern diesen staatlichen Kredit da von der KfW. Warum klappt das nicht?
Ich würde sagen, weil man erstmal bei der KfW einen Antrag stellt, weil man also bei der Hausbank, das wird in der Hausbank bearbeitet, das wird bei der KfW bearbeitet. Das dauert dann 3 Wochen, manchmal 6 Wochen, da sind die Meldungen ganz unterschiedlich. Es ist natürlich für Leute, die langfristig investieren wollen, immer noch eine Alternative. Aber wer jetzt tatsächlich jetzt Liquidität braucht, der ist mit diesen Krediten nicht gut bedient. Was da tatsächlich offensichtlich geht, da gibt es aber noch keine Erfahrung. Gestern hat die hessische Regierung mitgeteilt, dass sie so einen Mikrokredit rausreichen. Ich glaube von 3.500 bis 30.000 Euro, muss ich nochmal gucken, zu sehr guten Bedingungen, ohne Prüfung von Bonität und so weiter. Der Kredit könnte klappen, aber die üblichen Kredite, die sind einfach viel zu langsam.
Herr Lutz, Sie vertreten ja auch viele Startups. Wie ist das da? Sind diese Darlehen ein attraktives Modell?
Also für die meisten, ich vertrete ja jetzt nicht diese Hightech-Startups, sondern einfach ganz normale Gründer und Solo-Selbstständige, solche, die halt gerne und freiwillig selbstständig sind. Das ist ja die Masse der Selbstständigen. Und da ist die Erfahrung, dass die wenigsten so einen Kredit wollen, weil sie nicht verschuldet sein wollen. Und wenn sie ihn beantragen, kriegen sie ihn oft abgelehnt. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wenn Sie jetzt zur Bank gehen und sagen, leider sind mir jetzt alle Einnahmen weggebrochen und ich weiß nicht, wie es weitergeht, dann steigt natürlich nicht die Wahrscheinlichkeit, dass Sie da einen Kredit bekommen. Zumal die Banker ja gerade mit irgendwelchen Mittelständlern mit Millionenkrediten beschäftigt sind. Also das ist sicher nicht das Mittel der Wahl für kleine Selbstständige. Da gebe ich dem Herrn Hake völlig recht. So ein Mikrokreditprogramm, was eher sagen wir, Bedingungen wie beim BAföG hat, das ist für die Zielgruppe viel hilfreicher.
Zum Schluss noch, um dieses Darlehensthema abzuschließen, Hermann Josef Tenhagen, für wen kommt denn das in Frage? Für wen ist das attraktiv? Wer sollte sich jetzt bei seiner Hausbank um so ein Darlehen bemühen?
Naja, im Grunde der Selbstständige, der schon weiß, dass er mit den Soforthilfen, die man beantragen konnte und die man beantragt hat und vielleicht auch bekommen hat, nicht über die Runden kommt. Also ganz klassisch, denkt dann immer an den Klempner, der mir sagt, mit 10 Leuten hat er laufende Kosten von 40.000 Euro. Sozusagen, da kann er einen Teil davon, kann er in ihn vielleicht in Kurzarbeit schicken, aber vielleicht ist er gar nicht gewillt, die in Kurzarbeit zu schicken, weil er Aufträge hat, aber die letzten Auftraggeber alle nicht bezahlt haben. Da ist immer bei dem Thema vorne weg. Und der sucht natürlich nach einer Möglichkeit, wie er diese Geschichten mit einem Kredit überbrücken kann. Und eigentlich sollten die Landesbürgschaftsbanken da auch funktionieren. Die haben auch extra einen Rahmenerweiterung bekommen. Die können eigentlich 500.000 Euro relativ freihändig vergeben, aber das läuft alles immer über die Hausbanken und die scheinen bei dieser ganzen Geschichte im Augenblick das Problem zu sein, weil die nämlich anders als, also wir alle sagen dann, okay, das ist eine Krise für 3 Monate und dann geht alles weiter und die tun so, als ob die 3 Monate sozusagen über die nächsten 10 Jahre sich fortsetzen und deswegen könne man Unternehmen, denen man vor 4 Monaten noch attestiert hat oder vor 3 Monaten, dass sie total gesund sind, denen attestiert man jetzt, dass sie nicht gesund sind und denen keine Kredite. Also das ist ja nicht bei allen Banken so, aber es gibt eine Reihe von Banken, wo das schwierig zu sein scheint. Lassen Sie mich das mal so formulieren. Deswegen gibt es auch eigentlich kaum Berichte darüber, dass KfW- oder Bürgschaftsbankenkredite angekommen sind. Das Einzige, was angekommen ist, mal TUI hat gesagt, sie hätten von der KfW 1,8 Milliarden versprochen bekommen schon.
Also der Tourismuskonzern. Dann kommen wir jetzt mal zu diesen wahrscheinlich für viele Selbstständige viel interessanteren Zuschüsse, also Geld vom Staat, was nicht zurückgezahlt werden muss. Da sind ja mindestens 50 Milliarden angeboten, einberaumt worden. Und dazu haben wir auch schon eine erste Hörerin. Ich begrüße Babette Niklas aus Leipzig. Sie sind freiberufliche Musikerin und haben, glaube ich, zu dieser Frage der Zuschüsse eine Frage. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich habe eine Frage bezüglich der Zuschüsse vom Bund. Und zwar bezieht sich das auf das sogenannte Wort Liquiditätsengpass. Denn die Zuschüsse beziehen sich ja auf Liquiditätsengpässe bei Solo-Selbstständigen oder Kleinunternehmen. Und ich möchte gerne wissen, wenn ich diesen Antrag ausfülle, was ich alles als unter Liquiditätsengpass geltend machen kann. Gibt es dafür eine offizielle Liste, auf die man sich berufen kann oder eine andere offizielle Aussage dazu, was man dort alles geltend machen kann? Und gleichzeitig, wie hinterher auch die Prüfung dann erfolgt, welche Unterlagen ich eventuell noch einreichen muss. Und was damit auch zu tun hat, denn das Ganze ist ja keine Entschädigung für Ausfälle, sondern für Betriebsausgaben, was ganz vielen Solo-Selbstständigen wahrscheinlich gar nicht hilft. Gibt es eine Chance, dass wir irgendwann vom Bund eine Entschädigung für unsere entfallenen Honorare bekommen?
Wunderbar, das sind 3 sehr wichtige Fragen von Niklas. Ich danke Ihnen für den Anruf. Ich habe mir das mal hier aufgeschrieben. Fangen wir mal an. Was ist ein Liquiditätsengpass? Dazu vielleicht die Frage leite ich mal weiter an Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland. Herr Lutz, was muss Frau Niklas unter Liquiditätsengpass verstehen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die sich die Politiker ja zurzeit auch stellen. Also die sind da ohne so ganz klare Definition reingegangen, muss man sagen. Und das befindet sich auch noch im Wandel. Zunächst war es so, dass das hieß, die Liquidität muss aufgebraucht sein. Und das ist beim Einzelunternehmer, wo man ja nicht zwischen dem Geschäftlichen und Privaten so streng trennt, bedeutet das, dass auch das, was auf dem privaten Girokonto ist und in den Spareinlagen aufgebraucht sein müsste. Ja, nur die langfristige Altersvorsorge, Aktien, Lebensversicherung, Immobilien etc., das wäre ausgenommen. Das wird natürlich bedeuten, dass man erstmal alles Geld ausgeben muss. Im schlimmsten Fall hat man das sozusagen die Ersparnisse aufgebraucht. Dann ist der Antragsfrist vorbei und man ist dann in der Krise gleich danach. Das haben die jetzt sozusagen aber auch erkannt, die Bundesländer und die Politik. Und sie sind dabei und haben es in einigen Ländern quasi die Bedingungen nachträglich geändert. Wir müssen gleich nochmal sagen, was das dann für die Antragstellung bedeutet, wenn man einen Antrag abgelehnt worden ist schon. Jetzt setzt sich durch, dass es auf die Lücke ankommt zwischen dem, was ich geschätzt in den nächsten 3 Monaten ab Antragstellung an Einkommen reinbekomme, also an Umsätzen. Und davon zieht man die Betriebsausgaben ab, die man ja relativ genau vorhersagen kann, weil die weiterlaufen. Und in manchen Bundesländern, und das ist natürlich ein Riesenunterschied, da kann man auch private Lebenshaltungskosten, also auch die private Miete, die Krankenversicherung gegenrechnen. Es hat sich da sogar schon eine Pauschale für die Lebenshaltungskosten von 1180 Euro für den Betriebsinhaber, für Angehörige kann ich das nicht sagen,
durchgesetzt. Also da stabilisiert sich was Neues heraus, ist aber nur in bestimmten Bundesländern so, in Baden-Württemberg seit etwa 2 Tagen, in Bayern beobachte ich das seit gestern. In Baden-Württemberg kann man die privaten Lebenshaltungskosten, die natürlich bei Einzelunternehmern der Kern der Ausgaben sind, dagegen rechnen. In Bayern nicht. Also der noch ein bisschen Zeit hat, dem würde ich fast raten, noch ein paar Tage mit dem Antrag zu warten, weil das alles im Fluss ist. Der den Antrag schon gestellt hat und wo er vielleicht abgelehnt worden ist, dann würde ich auch sagen, guckt euch das nochmal an, verfolgt das genau und stellt den Antrag gegebenenfalls nochmal neu. Dann, wenn man das macht, muss man natürlich die Vorgangsnummer des alten Antrags angeben und auf die geänderten Förderbedingungen verweisen. Dann hat man jetzt bessere Chancen, diese Hilfe dann doch zu bekommen.
Okay, also das ist die Frage, welche Ausgaben kann ich eigentlich anführen, um nachzuweisen, wie eng es mit meinen Finanzen ist? Sind es nur die Betriebsausgaben wie Miete für mein Büro, Strom für mein Büro oder sind es eben auch solche Ausgaben, die ich privat brauche, um über die Runden zu kommen, wie Krankenkasse, Miete für meine Wohnung? Und da scheint sich ein uneinheitliches Bild zu zeigen von Bundesland zu Bundesland. Trotzdem an Herrn Hake die Frage, welche Unterlagen muss denn Frau Niklas aus Leipzig mitbringen, vorweisen, wenn sie sich um diese Zuschüsse bewirbt online?
Also natürlich erstmal die ganze Kalkulation. Herr Lutz hat es ja schon gesagt, was man an Krediten, Leasingraten und so weiter hat. Natürlich muss man auch das Einkommen wissen. Man muss das Einkommen aus einer Vorperiode wissen, also die letzten Monate oder letztes Jahr. Da kann ich wirklich nur raten, die einzelnen Länder dann abzuklappern, in dem Fall Sachsen, und einfach mal zu gucken, wie sind da die Bedingungen. Sachsen hat, soweit ich es weiß, überhaupt noch gar nicht veröffentlicht, wie sie da mit den Bundeszuschüssen umgehen wollen. Also auch da würde ich sagen, Herr Lutz hat vollkommen recht, wir müssen da mal warten. In 2, 3 Tagen wird sich da einiges berappelt haben. Weil es scheint so zu sein, also alle Länder sind gerade hektisch dabei, die Bedingungen umzuklappern. Das macht es uns in der Beratung, allen, die wir das machen, nicht leichter. Man geht auf die Seite und eine Stunde später steht da was anderes. Ich habe den Eindruck, dass beispielsweise diese Insolvenzgrenze oder diese Pfändungsfreigrenze, das sind ja die 1180 Euro, die der Lutz erwähnt hat, dass die sich durchsetzen werden, aber man weiß es nicht genau. Also die Kommunikation ist da ausbaubar. Also
es ist aber auch ein Ausnahmezustand, das muss man zugestehen. In Berlin weiß ich, dass einige Unternehmen, die sich dort beworben haben, einfach Steuernummer, Umsatzsteuer-ID und die persönliche Steuernummer des Geschäftsführers hinterlegen mussten, angeben mussten, im Kern aus 3 Kategorien auswählen mussten, wie ernst ist bei ihnen die Lage wirklich. Und ich weiß auch von Fällen, wo Menschen sich am Vormittag bei der Investitionsbank Berlin eingetragen haben, online das Formular ausgefüllt haben und um 16.30 Uhr hatten die Tausende von Euro auf dem Konto. Das ist, glaube ich, eine Situation, wie Sie, glaube ich, noch nie hatten. Hermann Josef Tennhagen von Finanztipp. Bevor wir auf diese Frage noch von Niklas in Sachen Entschädigungen zu sprechen kommen, müssen wir noch mal ganz kurz sagen, welche Zuschüsse gibt es denn überhaupt? Denn Berlin ist ja gerade dabei, die pausieren mit der Antragstellung bis Montag, weil sie ihre Landesprogramme mit dem Bundesprogramm zusammenlegen wollen. Ganz kurz noch mal, welche Zuschüsse geht es jetzt aktuell für Selbstständige und Solounternehmer?
Also es geht im Grunde im Kern um 2 Arten von Zuschüssen. Es gibt nämlich Landesprogramme und es gibt jeweils ein Programm und es gibt das Bundesprogramm. Und das Bundesprogramm war am Anfang relativ klar. Da ging es nämlich tatsächlich um die Rechnungen, die ein Selbstständiger so hatte für Miete, fürs Leasing vom Auto, fürs Büro vielleicht, für alles das, was da an Kosten anfiel.
Auch für die
und
Privaten,
dann gab es Landesprogramm.
Also nicht nur Büro, ne?
Nicht nur Büro, sondern also es gibt ja Leute, die ein Auto brauchen oder die irgendwelche Geräte geleast haben. Also alles das, was an Arbeitskosten anfiel, was man nicht wegbekommt und was man braucht, damit der Laden weiter existieren muss. Die kann man über dieses Bundesprogramm 9.000 Euro sozusagen für ganz kleine und dann 15.000 Euro für etwas größere Unternehmen konnte man bekommen, kann man seit Montag eigentlich so richtig abrufen. Die Länder waren zum Teil ja schon ein bisschen früher. Die Bayern hatten zu dem Zeitpunkt schon 150 Millionen ausgezahlt. Die haben andere Kriterien zum Teil gehabt und haben auch wechselnde Kriterien gehabt. In Berlin hat man zum Beispiel bei der IBB in Berlin ganz deutlich gesagt, also der Bund kümmert sich um diese laufenden Kosten von Büro und Auto und was da so ist. Und bei uns im Landesprogramm kannst du auch was beantragen für sozusagen deinen persönlichen Lebensunterhalt, damit du über die Runden kommst. Und es ist wirklich sehr einfach gewesen und sehr schnell. Und ich kenne interessanterweise praktisch nur Leute, die ihr Geld gekriegt haben bei der IBB aus dem Landesprogramm. Und die mitbringen musste man dann immer sozusagen seinen Namen, die Adresse, ganz wichtig, dass man die Kontonummer richtig angegeben hat. Da haben Leute die falsche IBAN angegeben, seine Steuernummer musste man angeben, damit man das nachträglich dann überprüfen kann und dann eben eine Begründung, warum man wegen Corona ein Problem ist. Begründung ist zum Beispiel, letztes Jahr im März hatte ich 10.000 Euro Umsatz, dieses Jahr im März habe ich null Umsatz gehabt. Das hat man gemacht und das hat gut funktioniert. Wie gesagt, so in NRW ist man hingegangen, hat das anders gemacht und hat gesagt, okay, wir wollen uns das von vornherein, bei den Landesprogrammen haben wir uns das so angeguckt, du musst entweder oder, also entweder hast du einen Umsatzeinbruch, dann ist das eine Begründung, oder du hast einen Einbruch sozusagen bei den Aufträgen,
der so groß ist. Ich muss da kurz reingrätschen, weil wir nach den Nachrichten weitermachen müssen und zunächst erstmal die Nachrichten senden müssen. Sie hören den Deutschlandfunk am Vormittag. Am Mikrofon ist Philipp Banse. Unsere Sendung mit Hörer und Hörerinnenbeteiligung zum Thema, wie kommen Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmerinnen durch die Corona-Krise. Es geht um Darlehen, aber vor allen Dingen um Zuschüsse und Entschädigungen und. Und da haben wir noch eine offene Frage, die Frau Niklas vor den Nachrichten gestellt hatte, nämlich die Frage nach den Entschädigungen für entgangene Honorare. Wenn jetzt also Aufträge abgesagt werden, Honorare nicht gezahlt werden, Rechnungen nicht beglichen werden, Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp, wer kommt dafür auf? Wie kriegt Frau Niklas dafür eine Entschädigung?
Naja, das eine, was sie machen kann, ist natürlich die Landeshilfen, die für ihren Lebensunterhalt sind, erstmal nutzen, damit sie überhaupt weiterleben kann. Und ansonsten ist das natürlich eine juristische Frage. Wenn sie den Anspruch auf diese Entschädigung hat, dann sollte sie diesen Anspruch auch verfolgen. Das hat der Kollege von Verdi ja eben schon gesagt, dass man da manchmal auch juristisch nachhelfen muss. Und wenn sie den Anspruch aber nicht hat, dann steht sie halt wie wir alle so ein bisschen da mit Folgen von Corona, die wie so ein Naturereignis über uns wegkommen. Da kommt man dann auch nicht dran, wenn man den rechtlichen Anspruch nicht hat. Das ist leider so.
Wir haben eine neue Hörerin, Katrin Blumenbach, in der Leitung. Sie ist Waldpädagogin, hat jetzt kein Einkommen. Ihre Frage bitte. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, guten Tag, Herr Banse. Meine Frage geht ein bisschen in dieselbe Richtung. Ich habe also eine Saison üblicherweise von April bis September. Und das niedersächsische Kultusministerium hat den Schulen das Aufsuchen außerschulischer Lernorte bis zum Ende des Schuljahres untersagt. Das bedeutet für mich einen Komplettausfall meiner Einnahmen als Waldpädagogin. Und mir nützt es genau wie anderen Solo-Selbstständigen eben wenig, wenn ich einen Kredit angeboten kriege, den ich eben nicht bekommen würde, weil ich das Geld schwer zurückzahlen könnte. Deshalb eben auch meine Frage in die Richtung, welche Unterstützung gibt es für Menschen, die ihren Lebensunterhalt zumindest teilweise aus Honorarverträgen ziehen, für die es eben auch keinerlei rechtlichen Anspruch gibt, Ausfall wegen Corona durchzusetzen.
Frau Blumenbach, ganz herzlichen Dank für Ihre Frage. Ich reiche das mal weiter an Gunter Hake. Er ist bei der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zuständig für Selbstständige und betreut dort das Sorgen- und Ratgebertelefon. Herr Hake, was können Sie da Frau Blumenbach antworten? Wo kann sie Hilfe finden?
Na, Herr Tenhagen hat es schon gesagt, da wird man im Einzelfall schon prüfen müssen, gibt es überhaupt Ansprüche in dem Fall gegenüber dem Land, wenn ich es richtig verstanden habe, dann kann man die im Zweifel auch durchsetzen. Ist natürlich auch immer die Frage, ob man in dieser Situation, die für alle ganz neu ist, immer auch mit Maximalforderungen durchgeht oder ob man Kompromisse findet. Aber um es hart zu sagen, wenn letztendlich niemand zahlt, niemand verantwortlich ist und natürlich auch die Liquiditätshilfen nur kurz helfen, dann hilft entweder nur die Bedingungen zu verändern, da sage ich gleich auch noch was zu, oder blöd gesagt, die Grundsicherung, die ist ja wesentlich erleichtert worden. Aber da zahlt dann halt niemand für, beziehungsweise da zahlt die Gemeinschaft für über den Mechanismus, den sie schon hat. Das alte ALG II, was halt aufgebohrt wurde, wesentlich erleichtert, die Prüfungen wurden verhindert. Und jetzt noch kurz das Beispiel, was ich machen wollte. Es ist uns zum Beispiel gelungen, mit dem Senat in Berlin rauszuverhandeln, dass die Volkshochschulkräfte, die ja eine ähnliche Situation haben, dass die erstmal fortbezahlt werden, obwohl in den allgemeinen Geschäftsbedingungen oder in den Honorarordnungen stand, nur stattgefundener Unterricht wird bezahlt. Also da kann man dann, wo es möglich ist, das ist sicherlich nicht in der Privatwirtschaft überall möglich, kann man dann auch verhandeln, ob nicht der Auftraggeber mit eintritt. Eine ähnliche Situation haben wir im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da haben wir ja auch zehntausende Mitglieder. Da gibt es zum Beispiel einfach den Mechanismus, dass auch weiter bezahlt wird, das will ich jetzt nicht näher erläutern, aber da kann man gegebenenfalls auch die Auftraggeber, soweit sie gutwillig sind, in die Pflicht nehmen. Aber wo es weder rechtlich noch Gutwill eine Möglichkeit gibt, da bleibt dann tatsächlich nur die Grundsicherung.
Jetzt habe ich meinen Kollegen Thomas Meinhardt in der Leitung, der für uns Ihre Fragen entgegennimmt und eben auch die, die per E-Mail kommen. Thomas Meinhardt, was kommt da?
Also erstmal muss man eine Antwort oder eine Frage, die beantwortet ist, mit der Bemerkung, das Geld ist schon da. Also bei einem hat es offensichtlich sehr gut geklappt. Aber er ergänzt dann auch gleich, er hat auch viele Kollegen im Medienbereich, wo das leider noch nicht so ist. Und dann vorneweg, es gibt große Unterschiede zwischen den Bundesländern. Werden wir vielleicht gleich noch klären können, beziehungsweise die Frage ist ja, ich bearbeite hier gerade ein Soforthilfeprogramm in Bayern, aber natürlich muss man jetzt gucken, wenn man dann auch schon was beim Bund beantragt hat, begibt man sich dann in die Gefahr, dass man vielleicht Subventionsbetrug begeht. Und die zweite Frage zum Bund-Länder-Verhältnis ist die grundsätzliche. Wenn ich was vom Bund bekommen habe, kann ich dann noch Ländersachen beantragen. Also zwischen Bund und Ländern, die Abstimmung, die scheint doch noch nicht so richtig gut zu sein.
Ja, das sind interessante Fragen. Ich gebe das mal weiter an Andreas Lutz zunächst vom Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland. Also diese Frage, es gibt Zuschüsse vom Bund, es gibt Zuschüsse vom Land. Wenn ich welche vom Bund bekommen habe, kann ich noch welche vom Land bekommen? Laufe ich da Gefahr, wegen Subventionsbetrugs irgendwann belangt zu werden? Wie ist das?
Ja, zunächst haben die Länder ja zumeist oder viele haben gesagt, das kann man auch kumulieren. Vom Bund aus ging das, also dass man beide Förderungen ergänzend beantragen kann. Einige Bundesländer haben dann Abstand genommen, die Bayern etwa. Die Baden-Württemberger haben gesagt, ja doch, bei uns kann man kumulieren. Inzwischen zeichnet sich hier auch eine bundeseinheitliche Regelung, aber eher nicht zugunsten der Antragsteller ab, nämlich dass die meisten diese Kumulierung nicht erlauben. Wenn man jetzt natürlich schon 5.000 Euro bekommen hat, meinetwegen eben in Bayern, wo das ja schon, glaube ich, vor 2 Wochen der Fall war, dann darf man natürlich trotzdem die Bundesförderung über 9.000 beantragen. Dann wirkt die Zahlung von Bayern so ein bisschen wie eine Anzahlung. Denke ich, begeht keinen Subventionsbetrug, wenn man sich das jetzt nicht erschleicht, wenn man nicht den Eindruck erweckt, dass das jetzt zwei verschiedene Personen sind. Deswegen rate ich, wenn man einen Antrag nochmal stellt, einfach eben die Vorgangsnummer des ersten Antrags auch zu erwähnen, transparent zu machen, was die Bedingungen sind. Solange man nicht lügt, solange man die Fragen genau liest und wahrheitsgemäß beantwortet, wobei man das nicht zu einer eigenen Ungunsten machen muss, dann ist man da, denke ich, auf der sicheren Seite. Vielleicht noch eine Bemerkung zum Thema, wie schnell kommt das Geld? Also wir hatten dann vorletzte Woche, als dann die ersten Formulare von Länderprogrammen online gegangen sind, auch die Rückmeldung am Mittwoch beantragt, am Donnerstag war das Geld da. Jetzt muss man allerdings sagen, dass natürlich da der Stapel auch ganz frisch war. Das waren also die, die das zuerst beantragt haben. Und wir kriegen jetzt zum Beispiel aus Berlin ganz viele Rückmeldungen, dass sie da noch gar nichts gehört haben, dass das sehr lange dauert, dass sie in der Warteschlange irgendwie wieder zurückrutschen. Also da entsteht halt ein riesiger Stapel an Arbeit. Vielleicht auch hat das auch damit zu tun, dass, also wenn man die Bedingungen mitten im Verfahren ändert, dann macht es da die Bearbeitung auch nicht einfacher. Ich glaube aber, man muss auch sagen, die Leute, die diese Prüfung machen, ich weiß das aus Freiburg, wo ich mit der IHK telefoniert habe, da sind 66 Leute, die sich bereit erklärt haben, die auch das ganze Wochenende durchgearbeitet haben. Also die geben sich schon allergrößte Mühe, dass es da zu schnellen Entscheidungen kommt.
Wunderbar. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung. Das ist Sebastian Göldenitz. Ihre Frage bitte. Es geht, glaube ich, um Soforthilfe für Verdienstausfälle.
Ja, richtig. Wir hatten jetzt hier diese Frage schon ein paar Mal gehabt. Hallo, Herr Banse.
Hallo, ich grüße.
Die Frau Niklas ist mir jetzt noch in Erinnerung geblieben. Die hat eine sehr ähnliche Frage gestellt gehabt aus Leipzig. Ich in meinem Fall, ich bin freischaffender Tontechniker und diese Branche, wie jetzt bei Frau Niklas, die war, glaube ich, Live-Musikerin, ja. Die ist ja einfach mal komplett brach nun. Da passiert ja gerade gar nichts. Und ja, es ist halt einfach eben genau ein hundertprozentiger Verdienstausfall und nicht die Problematik, jetzt irgendwelche Mieten, Kredite und was weiß ich was nicht weiter bezahlen zu können. Und ja, da bleibt einfach die Frage offen, ist dann aktuell tatsächlich irgendwie das ALG 2, was wir jetzt auch schon mal kurz angesprochen hatten, dann wirklich die einzige Lösung? Oder kann man eben doch irgendwie diese Soforthilfe irgendwie abgreifen?
Wunderbar. Das sind klar formulierte Fragen. Ich reiche die mal weiter an Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de. Erstmal vielen Dank für Ihren Anruf. Also da nochmal die Frage, die wir ja schon hatten. Aufträge sind weggebrochen. Es gibt nichts. Man kann sich um Zuschüsse bewerben. Das haben wir eben gesagt. Aber wie ist das mit dieser erleichterten Zugang zur Grundsicherung, zu Hartz IV? Hermann Josef Tenhagen, wie läuft das?
Also erstens soll man sich tatsächlich um die Zuschüsse weiter bewerben, weil in vielen Bundesländern es tatsächlich so ist, dass es die Zuschüsse gibt, gerade auch für so eine Situation, wie der Herr Tontechniker da beschreibt. Und das Zweite ist, ALG 2 beantragen wird einfacher, weil eben keine Vermögensprüfung mehr gemacht wird und weil eben auch sozusagen man beim Wohnen jetzt nicht mehr sozusagen in eine kleinere Wohnung umziehen müsste, weil die eigene Wohnung nicht zu den normalen Ansprüchen von ALG passt. Und das sollte man in jedem Fall dann auch tun. Also sowohl die Hilfe beantragen und dann eben auch sich durchaus um ALG 2 bemühen. Und bei allem, was man hat, da hat der Herr Lutz völlig recht, solange man die Angaben korrekt macht und solange man aufschreibt, wie es tatsächlich ist, ist das mit dem Subventionsbetrug kein Problem. Die Fragen genau lesen, ordentlich beantworten. Und der erste Kontrollmechanismus, den der Staat eingezogen hat, gerade auch bei Solo-Selbstständigen, ist natürlich die Steuererklärung für das Jahr 2020. Weil da werden ja alle die Einnahmen, die man dann hat, die muss man da alle angeben. Und wenn dann irgendwas auftaucht, was dann sehr merkwürdig wirkt, dann wird das eher dazu führen, dass man an der Stelle sein Problem hat. Und ich glaube, nach meinem Eindruck, es gibt immer ein paar Leute, die versuchen, sich auf dem Rücken der Allgemeinheit zu bedienen. Aber das ist nicht das Kernproblem. Und das muss man mal sagen, funktionieren die Direkt- und Soforthilfen deutlich besser als bisher diese Kreditprogramme, die ja immer hoch gelobt worden sind und bei denen aber noch nicht viel passiert.
Andreas Lutz hat sich noch gemeldet vom Verband der Gründer und Selbstständigen.
Genau, also natürlich weiß man noch nicht, was bei der Steuererklärung im nächsten Jahr rauskommt. Was ich hier empfehlen würde, ist wirklich einen kleinen Liquiditätsplan zu machen, also eine Tabelle, wo man für jeden Monat von März bis Ende des Jahres am besten die Einnahmen aufschreibt, die Ausgaben getrennt nach betrieblichen und privaten Ausgaben und dann ausrechnet, was unten rauskommt. Sehr vorsichtig, also nur mit den Einnahmen, wo man sich sicher ist. Und dann kann man schon sehen, in welchem 3-Monats-Zeitraum, das ist ja die relevante Größe für die Soforthilfen, man welches Minus hat. Das ist dann das, was man auch in den Antrag rein einträgt. Und das führt dazu, wenn die dann später fragen, wie kommst du denn jetzt auf 7.654,20 €, dann kann man diese Berechnung rausziehen. Man muss die noch nicht gleich mitschicken, aber es ist gut, die in der Hinterhand zu haben, damit man diese Frage später beantworten kann. Und es ist natürlich eine Schätzung. Ich möchte mal kurz noch sagen, Veranstaltung, Technik, Tonmeister, das ist natürlich eine der am meisten gebeutelten Branchen. Und da gibt es ein Problem, wo wir uns, glaube ich, alle, die politisch arbeiten, noch für einsetzen müssen. Diese Hilfen haben eine Bedingung, nämlich dass dieser Umsatzrückgang erst am 11.3. erfolgt sein darf. Am 11.3., da gab es die Infektion in 125 Ländern, die ITB, die Buchmesse, die Handwerkermesse, die Hannovermesse waren alle abgesagt oder verschoben. Und das trifft natürlich vor allem Leute, die auf einer Messe die Tontechnik machen. Die waren alle schon abgesagt. Das ist ein Thema, da würde ich dann argumentieren an Ihrer Stelle, dass das eben die Zahlungen, dass die dann halt nach dem 11.3. ausbleiben. Ja, selbst wenn vielleicht die Ursache schon in der Zeit vorher ist. Also ich halte diese Bedingungen wirklich für sehr problematisch. Und da würde ich also besonders darauf achten, dass man hier das argumentiert. Ich glaube, das wird mit viel Wohlwollen geprüft. Und
ja, das wäre auch eine Frage, die ich hier noch an Günter Hake von Verdi hätte. Das war auch vorher. Ich hatte bei Twitter mal rumgefragt, was denn so für Fragen kommen. Und da war auch eine Frage, die in diese Richtung geht, nämlich, naja, meine Ausfälle, die kommen vielleicht erst noch oder waren schon längst da, weil eben, wie gesagt, Aufträge schon längst abgesagt wurden vor dieser Zeit oder kommen erst vielleicht auch nach dieser Zeit. Wie sollen diese Menschen damit umgehen, Herr Hake?
Also Herr Lutz hat es ja schon erwähnt, wenn wir sagen, es zählt nicht der Zeitpunkt der Beauftragung, also beispielsweise für die Leipziger Buchmesse, da sind die Aufträge halt schon im letzten Jahr teilweise rausgegangen, sondern es zählt einfach dann die Frage, wann hätte ich das Geld gekriegt und wo ist es da ausgeblieben? Also mehr kann man dazu eigentlich gar nicht raten, weil Selbstständige natürlich keine festen Zahlungen haben, sondern üblicherweise bezahlt werden, wenn sie einen Auftrag erledigt haben. Und das ist auf jeden Fall, oder in diesem Fall nicht erledigt haben. Und der Zeitpunkt liegt dann halt in der Regel nach dem 11.3.
Wunderbar. Wir haben einen weiteren Hörer, Stefan Nolte. Sie waren früher mal Handwerker und haben Erfahrungen mit Zuschüssen, wenn ich das hier richtig verstehe. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, hallo. Schönen Gruß auch in die Runde. Also Erfahrung mit Zuschüssen habe ich nicht.
Okay.
Ja, wie gesagt, ich bin seit über 20 Jahren auch ein sogenannter Solo-Selbstständiger. War lange Zeit im Handwerksbereich tätig und im Jahr 2014/15 habe ich sozusagen mein Hobby, das Reiten, zum Beruf gemacht und habe so eine zweite Schiene gefahren, aber im Nebenerwerb. Ich musste mich da entscheiden und da hat das Handwerk noch dominiert. Im Laufe der Jahre ist aber dieser Nebenerwerb sozusagen zu meinem alleinigen Brotverdienst geworden. Also auch aus gesundheitlichen Gründen musste ich dann diese Handwerksgeschichte aufgeben. Und seit mehreren Jahren führe ich praktisch nur noch diese Wanderreitschule, diesen Reitbetrieb hier. Und habe diesen Antrag gestellt auf Soforthilfe und habe auch schon einen Ablehnungsbescheid bekommen, also mit der Begründung, dass es nur Nebenerwerb ist. Ja, also ne, ist aber, ich habe das auch alles dargelegt, ne, wie das gelaufen ist. Und es ist aber mein einziger Brotverdienst sozusagen. Und ja, ne, wie das so ist, dieser Reitbetrieb ist halt ein totales Saisongeschäft. Es sollte jetzt eigentlich richtig losgehen. Im Winter kann man nicht viel Geld verdienen hier. Ostern, die ganzen Ferien, diese ganze Saisonzeit jetzt, das wäre eigentlich meine Hauptverdienstzeit gewesen. Und alle Aktivitäten sind jetzt sozusagen auf Null gefahren. Ne?
Ja.
Und wie gesagt, ich habe diesen Ablehnungsbescheid. Und die Frage ist, ja, was stehen mir jetzt noch für Möglichkeiten?
Was jetzt, ja. Ich reiche die Frage, vielen Dank für diesen Erfahrungsbericht. Ich reiche die Frage mal weiter an Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen. Was empfehlen Sie? Antrag auf Soforthilfe abgelehnt und nu?
Ja, ich kann jetzt nur vermuten, dass vielleicht im Gewerbeschein noch irgendwas von Nebenerwerb steht, dass das vielleicht der Punkt ist. Ansonsten kann ich das gar nicht ganz verstehen. Ich denke, da gibt es irgendein Missverständnis, wenn Sie sagen, dass das Ihre Brotquelle ist und Ihr Haupterwerb, dann würde ich da Widerspruch einlegen oder den Antrag nochmal neu stellen mit anderen Grundinformationen. Das muss auf jeden Fall nochmal geprüft werden. Weil ich finde es grundsätzlich klasse, dass Sie, wenn Sie sagen, Sie können jetzt den handwerklichen Beruf nicht mehr ausüben, dass Sie da so flexibel sind, sich was Neues aufzubauen.
Ja, Hermann-Josef Tennhagen von Finanztipp dazu auch noch.
Ja, also es gibt ja sozusagen je nach dem Bundesland auch unterschiedliche Begründungen. Also man kann auch, weil der Umsatz eben ausgeblieben ist oder weil der Umsatz ausbleiben wird, das machen zum Beispiel in NRW. Und als Begründung würde sich immer anbieten, nochmal den Steuerbescheid und die Steuererklärung der letzten Jahre zu nehmen. Da sieht man ja ganz deutlich, wo sie ihr Geld verdient haben und dann eben tatsächlich nochmal Widerspruch einzulegen. Also alles Material dann nicht nur heranzukarren, was man ja hat. Also man hat ja einen Steuerbescheid für mindestens für 2018. Vielleicht sogar hat man schon für 2019 eine Steuererklärung gemacht, wo man dann sehen kann, okay, das waren die Einnahmen und ich kann mir das eigentlich auch nicht vorstellen. Da hat Herr Lutz völlig recht, wenn man das einreicht. Bisher sind die Prüfungen an solchen Stellen eigentlich immer so, was man gesehen hat, dass das Wohlwollen, dass das versucht wird, das zu verstehen.
Wir haben Andreas Meyer in der Leitung. Er hat Erfahrung gemacht mit Hartz IV. Willkommen in der Sendung. Ihre Frage bitte.
Ja, hallo. Ich habe Hartz IV-Erfahrung zwar nicht. Ich bin ja 25 Jahre als Grafikdesigner für Konzertveranstalter tätig. Und habe auch gleich vom Land, vom Bund quasi diese erste Soforthilfe ausgefüllt, bin dort darüber gestolpert, dass man dort nur ausfüllen sollte, was die betrieblichen Dinge anlangt. Ich habe ein Homeoffice und habe dann mit meinem Steuerberater gesprochen, der soll mir mal kurz auflisten, was ich denn an festen Kosten da habe. Und da sagt er, weil ich das sehr runtergefahren habe, keine Schulden habe und ja, da sind dann 700 Euro aufgelaufen, anteilig des Homeoffice und Strom und so weiter. Und ich habe dann aber trotzdem dazu noch gerechnet, meine Versicherung, die ich bei der Künstlersozialkasse ja einzahle. Denn das sind ja auch laufende Kosten und die möchte man ungern kürzen. 7 Jahre vor der Rente möchte man natürlich dann auch nicht da noch irgendwie einen Einbruch erleben. Dann war das der erste Schock. Der zweite war dann meine Frau, wir haben 2 Kinder, sagte dann, komm, wir werden auch gleich am Freitag, am 31. reichen wir dann auch diese Grundsicherung. Und da haben wir uns die PDFs runtergeladen und da kam also, was ja in der Öffentlichkeit stand ja dann an, dass man eben nicht befragt wird, was sind die Vermögen irgendwo, dass man das alles auflisten muss. Ein unglaublicher Wust. Natürlich waren diese PDFs auch dabei, wo man eigentlich sich offenbaren muss, das Hemd ausziehen muss. Und das hätten wir dann auch gar nicht mehr geschafft mit dem Ausfüllen, um den Stichtag da vielleicht zu haben und haben dann einen vorläufigen E-Mail an nach Schleswig-Holstein-Rendsburg geschickt. Und siehe da, am nächsten Tag, also wirklich am nächsten Tag, ruft eine Dame an, sehr freundlich, und hat dann die grundlegenden Sachen nochmal abgefragt und sagt, sie schickt jetzt nochmal die Papiere so heraus. Und ich habe dann gefragt, ja, aber wie sieht es denn da aus mit diesen Angaben? Wir schicken die Papiere raus. Ich bin jetzt gespannt, was da kommt. Also diese Uneinigkeit landesweit, also bundesweit, und wie gesagt, von der ersten Antrag habe ich noch gar nichts gehört, weil jetzt habe ich mitbekommen, Herr Lutz hat es ja auch erklärt, da sind nochmal Rückläufer, dass man nochmal zurückrudert und möchte gerne überlegen, wie können wir es besser machen. Dort, wie gesagt, also ich stehe da, laufende Kosten sind da. Kunden von mir, die ich seit 25 Jahren habe, zahlen ihre Rechnung nicht, weil die Leute dort auch in den Büros nicht sind.
Ja.
Kann man nicht erreichen.
Okay.
Man ist mit dem Rücken an der Wand.
Das war gut, dass Sie das mal geschildert haben, Herr Mayer. Ganz herzlichen Dank dafür. Ich gebe das mal weiter an Andreas Lutz. Was können Sie Herrn Mayer sagen?
Also zur Grundsicherung, ich finde es schon mal super, dass Sie im März aktiv geworden sind, weil in der Tat ist es wichtig, einfach mal gegenüber dem Jobcenter der Arbeitsagentur zu sagen, hallo, ich bin hier in Not, ich brauche Hilfe. Dann ganz korrekt schicken die den Antrag. Sie können sich dann noch entscheiden, auf Basis ihrer Liquiditätsrechnung und wann die Probleme beginnen, ob sie jetzt für den März oder dann ab dem April die Grundsicherung beantragen. Es ist so, das große Versprechen der Politik heißt keine Vermögensanrechnung für die ersten 6 Monate. Im Fragebogen gibt es dann aber eine Frage, ob sie über erhebliches Vermögen verfügen. Das ist ja schon eine etwas verwunderliche Frage, wenn man sagt, es gibt keine Vermögensanrechnung. Und wir hören aus verschiedenen Antworten von einzelnen Jobcentern, dass es wohl doch eine Vermögensprüfung geben wird. Das Versprechen wird also offenbar möglicherweise gebrochen. Und das sieht dann so aus, dass die Grenze 60.000 Euro für sozusagen den Antragsteller und 30.000 Euro für andere Mitglieder der Bedarfsgemeinschaft ist. Dazu zählt auch das, was Sie fürs Alter angespart haben. Dazu zählt auch, was Sie zum Beispiel, also Ihr Auto etc. Ja, selbstgenutzte Immobilie vielleicht nicht, kann ich jetzt im Detail nicht sagen. Aber man muss sich darauf einstellen, dass es hier eine Vermögensprüfung gibt. Und auch wenn Sie jetzt was dazu verdienen bei der Grundsicherung, ist es so, dass dieser Zuverdienst dann in der Regel eben zwischen 80% und 100% angerechnet wird. Das sind die bestehenden Bedingungen und wir fürchten, dass das so umgesetzt wird. Damit sind dann natürlich Selbstständige deutlich schlechter gestellt als zum Beispiel Angestellte, die das Kurzarbeitergeld bekommen, weil da gibt es natürlich keinerlei Vermögensprüfung.
Gunter Hake von Verdi hat sich noch gemeldet.
Das Problem ist, dass viel kommuniziert wurde, es gäbe keine Vermögensprüfung, aber tatsächlich steht im Gesetz natürlich drin, dass angemessenes Vermögen sozusagen verschont wird. Das ist die 60.000, die der Lutz genannt hat, plus 30.000 für jeden weiteren im Haushalt. Das leitet sich ab aus den Regeln beim Wohngeld. Da gibt es eine Verwaltungsanordnung, in der diese Summen genannt sind. Jetzt ist aber auch tatsächlich, müssen wir vielleicht mal drüber reden, dass das Arbeitslosengeld 2 eben tatsächlich schon immer angelegt war. Da müssen sich Leute total nackig machen und es gibt halt die wesentlichen Erleichterungen jetzt. Dieses ALG-II-System ist an sich natürlich schon immer für Hunderttausende, Millionen Leute eine Art Terrorregime gewesen, wenn ich das mal so flapsig sagen darf. Und jetzt trifft es halt nochmal eine neue Klientel. Also ich denke, wir werden tatsächlich über die Fragen, wie in dieser Gesellschaft Einkommen verteilt wird, wie Reichtum verteilt wird, ob ALG-II der richtige Mechanismus ist, werden wir nochmal reden müssen. Und weil der Herr Lutz das Kurzarbeitergeld erwähnt hat, die Schlechterstellung liegt da natürlich auch darin, Kurzarbeitergeld wird natürlich als Versicherungsleistung gezahlt. Das heißt, wer nicht in die Versicherung einzahlt, in dem Fall Arbeitslosengeld 1, also das normale Arbeitslosengeld, kriegt natürlich auch kein Kurzarbeitergeld. Und da ist ja nochmal das Entzückende, dass Selbstständige vom Arbeitslosengeld 1 quasi ausgeschlossen sind, beziehungsweise ausgeschlossen werden, wenn sie es zweimal in Anspruch nehmen.
Wir melden uns gleich wieder nach den Nachrichten, die jetzt hier vor der Tür stehen. Unsere Gäste sind dann weiterhin Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de, Gunter Hake von Verdi und Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen. Wie gesagt, das Thema dann, wie sollen Solo-Selbstständige, Kleinstunternehmerinnen diese Corona-Krise halbwegs heil überstehen? Wir hören uns gleich nach den Nachrichten. Am Mikrofon Philipp Banse und noch eine halbe Stunde unser Thema hier. Wie können Solo-Selbstständige, Selbstständige und kleine Unternehmer, Unternehmerinnen diese Corona-Krise mit Umsatzausfällen, Auftragsabsagen und überstehen? Es geht um Darlehen und vor allen Dingen um Zuschüsse. Zugeschaltet als Experten hier in dieser Sendung sind immer noch Hermann Josef Tenhagen von finanztipp.de, einem gemeinnützigen Verbraucherinformationsportal, Gunter Hake von Verdi, dort zuständig für Selbstständige, und Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland. Wir haben noch Hörer in der Leitung, denen ich unbedingt zu Wort verhelfen möchte. Da wäre zunächst Sabine. Ich lasse mal auf Ihren Wunsch hin den Nachnamen weg. Seit 18 Jahren sind Sie Solo-Selbstständig. Herzlich willkommen in der Sendung. Ihre Frage bitte.
Ja, guten Tag. Also es wurde eigentlich schon einiges beantwortet. Meine Frage war, beantrage ich jetzt als freiberufliche Honorartätige besser Hartz IV oder Hilfe aus dem Länder oder aus dem Bundesprogramm? Ich denke, also was ich jetzt rausgehört habe, es ist besser jetzt erstmal ein bisschen abzuwarten, bis sich Bund und Land da irgendwie geeinigt haben. Und da wäre jetzt meine Frage, ab wann kann ich denn dann beantragen? Kann ich nachwirkend ab 1.4. dann alles beantragen oder was ist da am schlauesten?
Okay, gut, gute Frage. Kann man noch mal klarstellen? Ich frage mal in die Runde. Herr Hake von Verdi, was würden Sie empfehlen?
Wurde ja auch schon gesagt, ich würde beides beantragen. Die Fristen sind beim ALG so, dass Sie in dem Monat den Antrag gestellt haben müssen. Also da ist im Prinzip noch bis Ende April Zeit. Und bei den Bundeshilfen ist es der 31. Mai. Das heißt, da kann man dann auch nachträglich noch die Hilfe beantragen.
Okay. Wir haben einen weiteren Anrufer, Horst Weppler aus Eutin. Herzlich willkommen in der Sendung.
Ja, guten Morgen.
Morgen. Ihre Frage bitte.
Ein Bekannter von mir betreibt ein Restaurant und der ist jetzt praktisch von der Existenz bedroht und hat diese 9.000 Euro Zuschuss beantragt. Und sein Steuerberater sagt, dass diese 9.000 Euro gegebenenfalls reduziert werden, weil er nur 1 bis 3 Angestellte je nach Saison hat. Ist das abhängig von der Zahl der Angestellten und welche sonstigen Gründe gibt es, um diesen Zuschuss zu reduzieren?
Wunderbar, klare Frage. Reiche ich weiter an Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen.
Ja, klare Antwort. Es gibt beim Bundesprogramm Solo, also die erste Staffel, Solo-Selbstständige und bis zu 5 Mitarbeiter können bis zu 9.000 Euro beantragen. Also wenn seine Miete und laufenden Kosten über 3.000 Euro sind oder das nachweisen kann, dass entsprechend die Regeln sind, dann sollte das in Ordnung gehen.
Hier gibt es noch eine Anmerkung, die per Twitter reinkommt. Ich kann das jetzt nicht verifizieren. Dort wird gesagt, die Stichtagsregelung gilt doch gar nicht mehr, steht in der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Ländern nicht mehr drin. Können Sie dazu was sagen, jemand aus der Runde? Ja, Herr Lutz.
Ja, wenn die Bundes-, also dieses Papier Bund-Länder vorliegt, dann freue ich mich über die Quelle. Ich denke, es wird da über den 11.3. gesprochen, dass das dann nicht mehr gelten soll. Das wäre natürlich ein großer Erfolg.
Wunderbar. Ging ein unter DLF Marktplatz, ist dort auch nachzulesen. Vielleicht kann man zu der Dame, die dort geschrieben hat, Kontakt aufnehmen und sich die Quelle besorgen. Ansonsten begrüße ich jetzt Thomas Meinert mit weiteren Fragen.
Ja, wir haben eine ganze Reihe Fragen von Studentinnen und Studenten. Einmal Frage, wenn man regelmäßig beschäftigt ist, bekommt man Arbeitslosengeld oder Kurzarbeitergeld?
Frage in die Runde, Hermann-Josef Tenhagen.
Ja, wenn es nicht ein 450-Euro-Job war. Also wenn es ein anderer Job war, wenn man mehr gehabt hat, dann bekäme man auch Kurzarbeitergeld oder auch Arbeitslosengeld. Aber viele Leute sind ja da in dem Bereich mit 450-Euro-Jobs beschäftigt und die haben halt ein Problemfeld. Für die gibt es im Augenblick diese Programme nicht. Da ist man dann wieder bei ALG 2 im Zweifel.
Weitere Frage.
Ja, die 450-Euro-Jobs, die betreffen ja nicht nur Studenten, sondern auch andere Arbeitnehmer, die dringend darauf angewiesen sind. Wir haben auch die Frage eines Rentners, der sagt, ich habe mir immer was dazu verdient, aber jetzt geht es nicht und meine Rente reicht einfach nicht aus. Auch dann nur Hartz IV.
Herr Hake von Verdi.
Ich bin nun kein Rentenexperte, aber im Zweifel ist die Antwort am Schluss immer ja, wenn nichts anderes geht, ALG 2. Mhm.
Wobei und die Grundsicherung ist das halt. Die Grundsicherung für Rentner ja dann auch noch trifft. Umgekehrt fragt auch jemand, ich habe jetzt wenig Einkünfte oder reduzierte Einkünfte, hatte aber immer einen Minijobber, also einen 450-Euro-Beschäftigten. Darf ich von den Hilfen, die ich bekomme, da auch die 450-Euro-Jobber mit abgelten oder über die Runden bringen?
Quasi als Mitarbeiter in Anführungsstrichen. Weiß da jemand was zu sagen? Andreas Lutz vielleicht?
Ja, es wird nicht aufgezählt sozusagen als laufende Kosten. Da ist immer die Rede von Miete, Leasingraten und so weiter. Nur ich denke, auch mit einem Minijobber hat man ja einen Vertrag. Man kann den nicht einfach von einem Tag auf den anderen raussetzen. Dann muss den weiter kündigen und weiter bezahlen oder irgendeinen Kompromiss finden mit ihm. Ich persönlich würde jetzt mal vermuten oder erhoffen, dass das auch unter die Soforthilfe fällt. Zumindest für den Zeitraum, für den man ihn noch beschäftigen muss.
Hermann-Josef Tenhagen von finanztipp.de.
Ja, ich würde das bei der Soforthilfe vom Bund einfach hineinschreiben und würde sagen, meine laufenden Kosten sind, ich brauche den 450-Euro-Menschen, weil der sonst mein Betrieb nicht weitergehen kann. Und dann gehört das dazu und dann würde ich mal abwarten, was passiert. Jedenfalls, da kann einem keiner einen Strick draus drehen, wenn man das mit beantragt. Das sollte man in jedem Fall tun und das muss eigentlich auch gehen.
Thomas Meinert.
Muss man auch mal sagen, also es ist an ganz vielen Stellen ist es jetzt im Augenblick so, dass wir ja in Neuland sind und da sind Ermessensspielräume. Wir haben es ein paar Mal jetzt heute schon gesagt, dass auch Behörden und dass die Mitarbeiter dort sozusagen mit sehr viel Wohlwollen da drauf gucken und versuchen, dieses Neuland vernünftig zu beackern. Und an der Stelle deswegen ordentlich angeben und darauf beharren, dass das tatsächlich für mich notwendig ist, um das Geschäft weiterlaufen zu lassen. Und dann sollte das gehen. Das ist sowieso der Kern. Immer reden, argumentieren, aufschreiben.
Also Transparenz, Ehrlichkeit ist ganz groß geschrieben und dann sollte da was gehen. Wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, Michael van Amsterdam aus Berlin. Ganz herzlich willkommen. Ihre Frage bitte.
Ja, guten Morgen. Ich bin als Selbstständiger aktiv, bekomme aber noch, weil das noch nicht ausreicht, eine 100 € pro Monat Zuschuss vom Jobcenter.
Ja.
Und jetzt fallen die eigenen Ausnahmen weg. Der Sachbearbeiter vom Jobcenter sagt, dafür sind wir nicht zuständig. Wir stocken also das Arbeitslosengeld jetzt nicht auf zur Grundsicherung. Das ist ein Unternehmensrisiko. Wo gehe ich jetzt hin für Hilfe? Was beantrage ich? Was kann ich überhaupt machen?
Also Sie haben eine Aufstockung, hatten bisher Einnahmen, die jetzt wegfallen und hätten eigentlich gern mehr Unterstützung, die Sie aber nicht bekommen, weil das nicht anerkannt wird. Hermann-Josef Tenhagen von Finanztipp.
Also normalerweise ist das ein klassischer Fall für die Soforthilfe, tatsächlich das zu beantragen. Und zwar sowohl beim Bund als auch die Länderhilfe in Berlin ist ja die IBB auch so aufgestellt, dass sie bewusst gesagt hat, bei uns, bei der IBB gibt es auch Hilfen, um sozusagen mit dem Lebensunterhalt, also Unternehmereinkommen über die Runden zu kommen und der Bund kümmert sich um diese laufenden Kosten auf jeden Fall beantragen und das sollte hoffentlich dann auch funktionieren.
In der Berlin werden Landes- und Bundesprogramme gerade zusammengelegt. Dort ist, glaube ich, Antragstellung erst wieder ab Montag möglich. Uhrzeit wurde dort nicht angegeben. Thomas Mannheit, neue Fragen, mehr Fragen.
Ja, viele können absehen, dass die Auftragseingänge zwar noch vorhanden sind, aber natürlich wegbrechen. Ein freier Architekt sagt, im Moment habe ich noch Beschäftigung, arbeite das ab, hoffe, dass es auch bezahlt wird. Aber was neu ankommt, das merkt er schon an jetzt Anfragen, die einfach nicht mehr laufen. Also er wird dann ein verzögerter Betroffener sein, gar nicht erst jetzt, aber mit Sicherheit dann im Sommer und im Herbst. Was macht er nun?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das habe ich auch von vielen gehört, die jetzt sagen, ja, momentan arbeiten wir noch Aufträge ab, aber in einem halben, dreiviertel Jahr ist dann der Korb leer. Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen, was tun?
Wir hatten ja gehört, man kann den Antrag bis 31. Mai stellen. Vielleicht wird das ja auch noch verlängert, wenn sich die Krise hinzieht. Also ich würde den Antrag dann auf jeden Fall spätestmöglich stellen mit dem Zeitraum, der dann beginnt. Und das wirklich genau verfolgen, weil ich glaube, das ist ein Punkt, der ganz viele betrifft. Und da müssen wir natürlich auch politisch dran arbeiten, dass ja nicht Leute, die gut gewirtschaftet haben oder die verspätet da reinkommen, dann oft in dieser Situation alleine gelassen werden.
Ja, Thomas Meinert.
Ja, ähnliche Frage kommt von, ich sage jetzt nur mal Ulrich, aus dem Ort A. Er ist ein spezialisierter Kleinsthandwerker. Er stellt ganz spezielle Möbel her, die dann über einen Großhändler vertrieben werden. Die Auftragslage ist gut und es ist auch nicht absehbar, dass sie abreißt. Aber seine Lieferketten sind in Gefahr. Also er bekommt nicht mehr das nötige spezielle Zubehör und weiß nicht, wie sich das entwickelt. Auch er stellt die Frage, was tun?
Gunter Hage von Verdi, was würden Sie raten, wenn er bei Ihnen anruft?
Na, schon der politische Druck, den der Lutz schon angesprochen hat, ist schon auch das Wichtige, dass wir dann Maßnahmen verlängern. Aber wir können es natürlich jetzt auch nicht definitiv sagen. Wir wissen alle nicht, wie lang die Krise ist. Es sind natürlich alle betroffen. Auch jemand, der jetzt in Kurzarbeit ist oder dann entlassen wird, der weiß ja auch nicht, wie seine Arbeitssituation dann im Herbst sein wird. Also ich denke, da ist die ganze Gesellschaft jetzt einfach in einer Gemengelage, nicht zu wissen, wie es denn eigentlich wirtschaftlich weitergeht. Also das betrifft natürlich den Möbel-Kleinsthandwerker genauso wie den Arbeitnehmer. Und da kann man nur sagen, die Dinge nutzen, die es jetzt gibt, darauf drängen, dass es verlängert wird und eine gesellschaftliche Debatte mal anfangen, wie wir denn diese Kosten gemeinsam auffangen.
Also das würde ich sagen, auch das aufnehmen, was Andreas Lutz ja auch gesagt hat und Hermann Josef Tenhagen, denke ich, Soforthilfe beantragen und eben genau das reinschreiben und transparent machen, was die Sorgen sind und was die Lage ist. Und dann glaube ich, kann ich mir schwer vorstellen, dass es dann hinterher maximale Probleme gibt. Wir haben eine weitere Hörerin in der Leitung, Marianne Moratz-Buss. Ganz herzlich willkommen, Ihre Frage bitte.
Guten Tag.
Guten Tag.
Ja, meine Frage ist so, ich bin teilselbstständig. Ich habe eine halbe Stelle in einer Schule, die jetzt natürlich aufgrund der Schulschließungen auf Kurzarbeit ist. Und ich bin zur Hälfte selbstständig und da sind meine Einnahmen komplett abgebrochen. Ich bin sonst in Eltern-Babykursen tätig und das ist jetzt auf Null gefahren. Und ich habe gerade so die Sorge, dass ich durch alle Raster durchfalle, weil ich habe vorhin so in einer Sendung mitverfolgt, wenn man nur teilselbstständig ist, bekommt man eigentlich gar nicht diese Unterstützung. Und auch Hartz IV, glaube ich, wird wahrscheinlich nicht klappen, weil da muss ja auch das Vermögen und Einkommen und alles angegeben werden vom Ehemann. Nur die Kosten, die sind natürlich nicht auf Hartz IV-Niveau, die man eingeht an Verbindlichkeiten für zum Beispiel ein Haus, was man abbezahlen muss jeden Monat. Die Kosten bleiben ja gleich.
Okay.
Und, ja.
Klare Frage. Also
die Frage ist auch, zählt in Niedersachsen überhaupt Lebensunterhalt mit dazu? Weil das hieß, einige Bundesländer machen das, einige nicht. Ja.
Okay, das sind zwei Fragen. Eine davon, denke ich, haben wir am Anfang schon einigermaßen beantwortet. Ich danke Ihnen erstmal für den Anruf. Ich bleibe mal bei der ersten. Also diese Aufteilung von halb selbstständig, halb angestellt, halb in der Schule, eben halb allen Eltern-Babykursen. Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen. Sie hat das Gefühl, durchs Raster zu fallen. Was soll sie tun?
Ja, da sind Sie nicht die Einzige. Ich hatte schon mehrere Fälle hier auf dem Tisch, wo die Programme Lücken oder Kombinationen von Lücken haben. Hier kommt es natürlich auf die ganz genauen Bedingungen der Länder an, weil tatsächlich selbst da, wo die nur das Bundesprogramm für die Soforthilfe vergeben, geben die sich etwas unterschiedliche Spielregeln. Ich habe jetzt ein Beispiel aus einem anderen Bundesland, das ist Baden-Württemberg. Da hatten wir bis vor wenigen Tagen die Situation, dass man quasi mit der Selbstständigkeit mindestens ein Drittel des Haushaltseinkommens, des Haushaltnettoeinkommens erwirtschaften musste. Und ich hatte dann Fälle, der Ehepartner ist auf Kurzarbeitergeld, kann auch nicht helfen. Die Ehefrau, oder in dem Fall war das sogar der Ehemann, der hatte einen Café eröffnet. Das trug aber nicht zu einem Drittel bei. Also da fielen die Leute durch alle Lücken. Und inzwischen ist das Gott sei Dank so geändert, dass man auf das persönliche Einkommen abzielt. Also ich muss ein Drittel sozusagen meines Einkommens mit der Selbstständigkeit erzielen. Auch das finde ich problematisch. Das ist viel besser, aber auch das ist problematisch, weil jetzt ein Gründer, der gerade sein Café eröffnet, der hat ja noch bisher keine Einnahmen. Ja, ja. Was ist mit dem? Oder was ist, wenn man halt vielleicht noch wenig damit verdient, aber schon hohe laufende Betriebskosten hat. Das ist auch ein Kaffee ein gutes Beispiel. Also auch da gilt, ich hoffe, es ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Und man kann in solchen Situationen, wo jeder gesunde, mit dem gesunden Menschenverstand sagt, da muss man doch, die sind doch auch betroffen, dass wir da die Politik dahin bringen, dass sie das auch erkennen.
Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp hatte sich noch gemeldet.
Genau das ist der Punkt. Politik ist an der Stelle ganz wichtig. Das sind ja politische Entscheidungen, dass bestimmte Sachen dicht gemacht worden sind. Also in dem Fall immer auch sprechen Sie mit Ihrem Bundestagsabgeordneten oder Ihrer Bundestagsabgeordneten. Sagen Sie der, was der konkrete Fall ist und sprechen Sie mit denen, weil die werden an verschiedenen Stellen diese Dinge anschieben müssen. Weil, wie gesagt, es war eine politische Entscheidung, das alles zuzumachen, damit nicht so viele Leute hier sterben. Und es ist natürlich eine politische Entscheidung, wie man das vernünftig hinbekommt, dass auch die Leute sozusagen ihren Lebensunterhalt weiter bestreiten können. Das kann man eigentlich den Leuten immer sagen. Die eigene Abgeordnete ist immer eine gute Ansprechadresse, um das zu machen. Wir machen bei Finanztipp den regelmäßigen Podcast ja auch, wo wir solche Sachen sagen. Aber das können Sie, kann jeder mitnehmen. Kann man auch seinen Landtagsabgeordneten in Niedersachsen nehmen, in dem Fall, und sagen, hallo, ihr müsst euch darum kümmern, dass das gut funktioniert, weil die brauchen die Ansprache, die brauchen die konkreten Fälle, um das konkret nachschärfen zu können.
Frau Moratz-Buß, hat der Herr Tenhagen noch eine zweite Frage. Und zwar bezog die sich nochmal auf diese, was zahlen eigentlich die Länder und was zahlt der Bund? Können Sie das noch mal kurz sagen? Wofür ist diese Soforthilfe des Bundes gemacht? Und bei den Ländern haben wir verstanden, dass es unterschiedlich ist, aber vielleicht kann man das noch mal kurz sortieren.
Also der Bund hat gesagt, er zahlt Liquiditätshilfe für alles das, was so ein Solo-Selbstständiger, was so ein Betrieb braucht. Das heißt also Miete, das heißt womöglich Leasing fürs Auto, das heißt laufende Kosten für den Betrieb, damit er am Laufen bleibt. Das kann eben auch die 450-Euro-Kraft sein, die aus meiner Sicht jedenfalls, die man dringend braucht, damit der Laden weiterläuft. Dafür sind diese Bundeshilfen da, weil die Beschäftigten von so einem kleinen Unternehmen, so denkt der Bund, die könnten ja, wenn man die jetzt gar nicht beschäftigen kann, die könnten in Kurzarbeit gehen, könnte man Kurzarbeitergeld beantragen, sodass die sozusagen von der Kostenrolle runter sind. Aber dann bleiben ja noch genug andere Kosten übrig und dafür sind diese Soforthilfen des Bundes primär gedacht. Die Länder haben dann gleich am Anfang schon einen Schritt weiter gedacht und haben da, oder einige Länder, nicht alle, und haben gedacht, naja, irgendwovon muss der ja auch leben. Und wovon leben heißt dann eben bei den Ländern, die das so gemacht haben, dass man dann eben auch Soforthilfen sozusagen als Unternehmerlohn oder sowas, also als damit man davon leben kann, gegeben hat. Und das wird man dann angucken müssen. Das ist auch in anderen, in Nordrhein-Westfalen nach wie vor so, dass man da einfach so drauf guckt. Und wie gesagt, alles ist ein bisschen im Fluss. Das hat der Lutz schon mehrfach gesagt, weil die natürlich jetzt ausprobieren, wie das läuft. In Berlin sind ja 900 Millionen ausgezahlt worden an Kleinunternehmen, an Solo-Selbstständige, an Soforthilfen in der letzten Woche.
Gunter Hake nochmal dazu von Verdi.
Weil die Kollegin direkt nach Niedersachsen gefragt hatte, die Frau Moratz-Wutz, wollte ich nochmal sagen, Niedersachsen hat am 31.03. 23.59 Uhr das Landesprogramm eingestellt. Die machen also nur noch die Bundeshilfe. Also man wird wirklich, Herr Tenhagen hat es gerade gesagt, es ist so dermaßen im Fluss, man wird aktuell gucken müssen, was gibt es. Und Niedersachsen hatte vorher zum Beispiel auch diese 1180 Euro, die wir schon mal besprochen hatten. Das ist alles nicht mehr. In Niedersachsen gibt es nur noch die Bundeshilfe.
Wunderbar. Also in Anführungsstrichen wunderbar für die Betroffenen.
Offensichtlich nicht wunderbar, weil wir haben gerade auch hier aus Niedersachsen eine Mail, wo jemand sagt, ich soll mich an die Bundesförderung wenden, aber die trifft für mich gar nicht zu, weil ich bin zwar solo selbstständig, habe aber keine festen Ausgaben, habe keine festen Mitarbeiter und da gibt es eine ganze Reihe ähnlicher Fälle, da hat jemand als Fotograf immer die Möglichkeit, sich eine hochwertige Kamera zu leihen. Das ist also gar nicht so die feste Ausgabe. Aber trotzdem bricht natürlich das Einkommen weg. Also für diesen ganzen großen Personenkreis ohne Leasing-Auto, sage ich jetzt mal, aber mit natürlich dem Bedarf, mal Lebensmittel einkaufen zu gehen.
Ja, das sind genau ohne Menschen, die halt keine Betriebsstätte haben, wo sie Miete, Heizung, irgendwas zahlen, sondern einfach als Unternehmer, Unternehmerin irgendwie über die Runden kommen müssen. Für die sind eigentlich diese Länderhilfen gedacht. In Niedersachsen-Herke, Sie haben es gesagt, ist eingestellt. Bleibt da wieder nur ALG II?
Ich glaube, wir hatten das Thema ja schon oft hier heute. Wir werden es auch weiterhin haben. Ich glaube, diesen ganzen Bereich können wir damit abschließen, zu sagen, ja, es bleibt im Moment nur die Grundsicherung, ja, weil die Politik das natürlich sehr schematisch angegangen ist. Da wurde einfach irgendwann zu einem Zeitpunkt gesagt, die Liquidität sichern wir über Hilfen des Wirtschaftsministeriums, über Liquiditätsbeihilfen. Ansonsten hat das Sozialministerium oder Arbeits- und Sozialministerium den Grundsicherungsmechanismus aufgebohrt. Und was jetzt ist, das haben auch alle schon gesagt, was jetzt fällig ist, ist der Politik zu sagen, wir müssen da Änderungen haben. Und die Politik hat ja auch öfters schon betont, dass Fehler passieren und dass sie zu Änderungen und Anpassungen bereit sind. Und da muss man sie in die Pflicht nehmen.
Ich wollte jetzt zum Schluss einen Punkt noch mal ganz kurz ansprechen, über den wir noch gar nicht geredet haben. Es geht ja hier in erster Linie um Einnahmeausfälle und irgendwie die Möglichkeit, die zu deckeln. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, die Ausgaben runterzufahren. Herr Tenhagen, was haben Solo-Selbstständige da jetzt für Möglichkeiten? Was ist da erleichtert worden?
Also Ausgaben runterfahren bedeutet ja auch, man muss seine Miete nicht unbedingt zahlen, wenn man sie nicht zahlen kann. Man muss einen Ratenkredit vorläufig nicht bedienen, wenn man ihn nicht bedienen kann. Und die Regeln sind da relativ klar. Beim Ratenkredit ist es so, ich muss den nicht mehr bezahlen. Ich rede mit meiner Bank und im Prinzip wird da vorgeschlagen, dass ich mit meiner Bank eine Einigung darüber finde, wie das dann anschließend bezahlt wird. Wenn man sich nicht einigen kann, bedeutet das schlicht nur, dass die drei Raten für die nächsten drei Monate eben nicht gezahlt werden jetzt, sondern am Ende des Ratenkredites, also in vielleicht 2 Jahren oder in 3 Jahren erst gezahlt werden müssen, als die letzten 3 Monate hinten dran gehängt werden.
Der verlängert sich
sozusagen. Der verlängert sich. Bei der Miete ist es genauso. Wenn ich das nicht zahlen kann, rede ich mit meinem Vermieter. Der kann mich deswegen nicht rausschmeißen. Und ein Vermieter wird, also viele Vermieter sind ja durchaus gewillt, irgendwie Lösungen zu finden, weil sie auch ein Interesse daran haben, dass ihr Mieter, wenn die Krise vorbei ist, bleibt. Wenn ich Strom, Gas, Wasser, Handy, Telefon nicht bezahlen kann, dann habe ich auch da die Möglichkeit, das erstmal nicht zu bezahlen. Besser ist immer dort anzurufen. Die dürfen das nicht abstellen. Also alles das, was sozusagen als Lebensgrundlage da ist, darf vorläufig nicht abgestellt werden, hat der Bund verfügt und das gilt jetzt erstmal bis Ende Juni, also April, Mai und Juni. Der Bund hat aber gleich eine Klausel reingemacht, dass er diese Frage dem Bezahlen auch verlängern kann jederzeit, also über mehr Monate. Und er hat auch eine Klausel reingemacht, weil bisher geht es nur um Ratenkredite fürs Auto, für die Küche und nicht um Immobilienkredite. Aber auch da ist eine Klausel drin, dass man das für weitere Kreditformen aufmachen kann. Auch hier also wieder mit dem Abgeordneten mal reden, hilft an der Stelle bestimmt, weil die müssen sich ja Gedanken darüber machen, wie sie das mit ihren Wählern machen, wie sie denen erzählen, wie die weiter leben sollen an der Stelle.
Andreas Lutz dazu.
Ja, ich denke, ich würde zunächst die Krankenversicherung anrufen. Da macht man ja Vorauszahlungen, die davon ausgehen, dass man das Einkommen des letzten Jahres auch dieses Jahr hat. Das ist nicht der Fall, vermutlich. Von daher kann man die relativ informell senken. Auch ich würde sagen, der nächste Anruf gehört dem Vermieter. Und da ist natürlich das Geheimnis, wenn man die Miete nicht nur aufschiebt oder einfach nicht bezahlt, sondern wenn man halt über eine Lösung redet. Und wir laufen auf einen Immobilienmarkt zu, der nicht mehr so überhitzt ist vielleicht, wo man froh ist, wenn man einen Mieter hat, der dann vielleicht mal aussetzt, aber dann wieder zahlt. Man muss aber auch sehen, dass viele Vermieter, also 70% der Selbstständigen sind selbst Immobilienbesitzer, viele Vermieter, die kommen natürlich da nochmal in zusätzliche Probleme, wenn jetzt einfach die Miete nicht mehr bezahlt wird. Das kann das Problem auch nochmal verschärfen. Und wenn die dann den Bankkredit nicht bezahlen können, dann haben wir vielleicht noch eine viel schlimmere Krise. Von daher ist mein Appell, dass wir den Selbstständigen ebenso wie den die jetzt gerade als Angestellte nichts zu tun haben, halt auf faire Weise helfen. Und da möchte ich nochmal auf den einen Punkt kommen mit dem Arbeitslosen G2, also ja, aber der ganz Grundsicherung.
Kurz, weil wir zum Schluss kommen müssen.
Genau. Also da ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass keine Vermögensanrechnung stattfindet, also dass man von diesen 60.000 Euro weggeht. Das wäre meines Erachtens der Bruch eines ganz klaren Versprechens.
Ich danke all meinen Gästen. Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp.de, Gunter Hake von Verdi und Andreas Lutz vom Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland für ihre Zeit, für ihre Informationen. Ich danke allen Hörern und Hörerinnen fürs Zuhören, für die Anrufe. Es tut mir leid, dass wir nicht alle haben rein und rannehmen können, aber das ist natürlich auch mit der Natur und der Dringlichkeit dieses Problems zu erklären, dass so groß das Interesse war an dem Thema Solo-Selbstständige, wie sollen wir in der Krise überleben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich fürs Zuhören, wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag, bleiben Sie gesund.